Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Ist ein bekanntes Zitat von unserem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und ich muss zugeben, als ich das damals gehört habe, habe ich immer gedacht, ziemlich schwach eigentlich. Weil du möchtest was bewirken, du möchtest, dass wir in Österreich vorankommen, in unserer Gesellschaft. Und dann kannst du nicht mehr und dann hältst du es nicht mehr aus. Ich hätte ihm damals andere Bücher empfohlen, die er lesen könnte. Ich hätte ihm empfohlen die subtile Kunst des Darauf-Scheißens von Mark Manson. Das habe ich damals auch selber gelesen, wo es darum geht, soweit ich es in Erinnerung habe, dass man ein bisschen aussortiert, was eigentlich für mich überhaupt wichtig ist, das andere vielleicht auch ein bisschen ignoriert und dann bei den Themen, die mir wichtig sind, auch in Kauf nimmt, dass da halt ein paar Challenges mit einhergehen. Vor einem Jahr, wo es mir wichtiger wurde, eigentlich proaktiv was zu tun und nach vorne und auch etwas voranzutreiben, habe ich mir dann ein anderes Buch zu Herzen genommen und das ist von Sun Tzu, ein eher älteres und bekanntes Buch, Die Kunst des Krieges, also nach der Kunst des Darauf-Scheißens, habe ich mir Die Kunst des Krieges durchlesen wollen. Ich habe es nicht bis zum Ende geschafft, weil es war mir einfach ein bisschen zu anstrengend, aber da ging es viel darum, wie du taktisch abwartest und versuchst, nur zum richtigen Zeitpunkt zu reagieren, den Kampf eher vermeiden und nur im Notfall, wenn du einen Vorteil daraus ziehst, einzugehen, um den Gegner zu besiegen. Da ist sehr viel Gegner und Besiegen drin und das hat mich schon ein bisschen gestresst, deswegen habe ich das Buch nicht fertig gelesen. Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung auch zu der Aussage von Sebastian Kurz ein bisschen geändert. Im Laufe des Jahres, als ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe, was auf der Welt so passiert, vielleicht auch, weil sich bei mir familiär Dinge ergeben haben, sehe ich die Dinge anders oder nehme eine Wichtigkeit wahr. Ist es dazu gekommen, wenn ich mir all diese Themen anschaue, und das ist in den letzten Jahren natürlich auch immer mehr so gewesen, dass ich in Ohnmacht falle, dass ich mich hilflos fühle, dass ich Angst habe und emotional mich auf jeden Fall sehr oft überfordert fühle. Gerade auch, wenn ich mich mit politischen Themen im Podcast auseinandersetze. Darüber habe ich mit meiner Schwester gequatscht und da hat sie mir gesagt, Moit, da gibt es aber ein anderes Buch, das du dir eigentlich anschauen solltest und vielleicht einmal durchlesen solltest. Das Buch, das sie schon durchgelesen hat und das sie sehr cool findet und das ist Die Kunst des Aushaltens. Und wer kann uns mehr oder wer kann uns besser erzählen, worum es beim Aushalten geht und was die Kunst des Aushaltens ausmacht, als die Autorin selbst? Deshalb freue ich mich mega, dass sie heute bei Motox zu Gast ist. Herzlich willkommen, Pamela Rath.
Hallihallo, danke für die Einladung.
Thank God it's no. Wir haben schon ausgemacht, ich darf dich Pam nennen. Ich wollte eben nur in der Intro den richtigen Namen, damit die Leute wissen, was sie googeln müssen, wenn sie dich suchen, wenn sie das Buch kaufen möchten. Du bist studierte Philologin und Expertin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe mir das aufgeschrieben und erst heute, kurz bevor wir uns getroffen haben, bin ich draufgekommen, ich weiß gar nicht, was eine Philologin ist.
Philologie heißt einfach nur Sprachwissenschaft und ich habe im Erststudium zwei Sprachen studiert, Italienisch und Spanisch, war eine super Schnapsidee, die erste in meinem Leben, die ich vollkommen auch durchgezogen habe. Ich habe ein Diplom in Romanistik der Universität Wien und ich kann weder die eine noch die andere Sprache perfekt sprechen, ich kann sie gut verstehen, aber ich habe den Fehler begangen, diese beiden so ähnlichen Sprachen gleichzeitig zu lernen.
Also die Schnapsidee war das gleichzeitige Lernen, oder wie? Und deswegen verwechselst du jetzt dann die...
Ja.
Okay, also gut. Aber das ist, okay, gut, ich habe jetzt eher geglaubt, Philologie hat vielleicht was mehr mit Aushalten zu tun, aber wahrscheinlich musst du jetzt aushalten, dass du die Entscheidung damals so getroffen hast. Als ich versucht habe zu recherchieren, wer du bist und was dich ausmacht, ist mir eins ein bisschen ins Auge gesprungen und das ist, dass du dich selber als Überraschungsei bezeichnest, als Icebreaker.
Das soll in Wahrheit nur darauf hinweisen, dass... ich mich selber, also das ist meine Selbstzuschreibung, dass ich mich verstehe als jemand, der aufgrund meiner Hautfarbe als Person of Color, ich eben außen braun bin, meine Hautfarbe, und innen weiß, weil ich von einer autochthonen Kernfamilie großgezogen worden bin. Und deshalb glaube ich oft auch in anderen Menschen diese Irritation hervorrufe, dass sie eben glauben, ich wäre so Multikulti, international, global Citizen. Und in Wahrheit bin ich einfach nur eine ein Linzer Dirndl.
Weil das ist dann wirklich nur das Auftreten nach außen, oder? Dass da die Leute fehlleiten würde, weil ich meine, da hast du ja gar nichts mit einer anderen Kultur zu tun.
So ist es.
Das also nur, du bist ja, wenn wir jetzt den Podcast, die Leute, die den Podcast hören, die würden ja niemals wissen, die würden die einfach nur eine Linzerin jetzt wahrnehmen.
Ja, das auch nicht mehr wirklich ganz wegen dem verwaschenen Dialekt. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass auch ich im Laufe des Lebens immer mehr drauf gekommen bin, dass diese Wahrnehmung nach außen, meine Hautfarbe per se, diese Zuschreibung etwas ist, was aber trotzdem auch etwas mit mir gemacht hat. Mhm. Deshalb möchte ich beide Aspekte immer hervorrufen oder auf beides hinweisen. Ich bin sowohl braun als auch weiß. denn beides hat etwas mit mir gemacht und das ist die Essenz, die mich ausmacht. Und da sind wir vielleicht auch schon fast beim Thema, weil diese Fremdzuschreibung eben anders auszuschauen und deshalb anders wahrgenommen zu werden, ist halt etwas, was ich meinem ganzen Leben habe aushalten müssen und aushalten gelernt habe, ohne dass mich jemand nach meinem Willen danach gefragt hat.
Ich fand das spannend, wie du es beschrieben hast, mit dem du hast sehr oft in dem Buch mit deinen Worten es für mich geschafft, in Worte zu fassen, was ich fühle in vielen Situationen. Du hast zum Beispiel beschrieben, dass es bei dir auch, wenn es um die Hautfarbe und die Herkunft geht, dass es ein sowohl als auch ist und nicht ein entweder oder.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, dass ich jahrelang gestruggelt habe, generell mit meinen zwei Seiten habe ich immer genannt, meine indische Seite, meine österreichische Seite und dann, ja, bin ich 50-50, bin ich 50% Inder und 50% Österreicher. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Therapie-Erfahrung hinter mir, deswegen ist das jetzt mittlerweile nicht mehr so ein Issue, aber ich habe lange gebraucht, bis ich realisiert habe, hey, ich bin 100% Österreicher und dann immer noch knapp 100%, vielleicht ein bisschen weniger Inder, aber das ist kein Problem. Ich muss nicht davon was hergeben, nur um das sein zu können, aber ich, nur weil ich mich sehr stark diese indische Seite auch habe oder sehr viel von dieser Kultur auch mag und mich sehr hingezogen fühle, auch zum, weil ich auch einen Cousin habe, der einer meiner besten Freunde ist, der dort noch in Indien lebt und ich ihn sehr oft besucht habe, heißt es nicht, dass ich nicht 100% Österreicher bin. Ich habe früher immer, eigentlich war mein Abwehrmechanismus ja gar nichts, aber in Wahrheit ist schon so, ich bin hier aufgewachsen, es gibt sehr viele schöne Sachen, die ich hier mag, sehr viele Sachen, die ich nicht mag, aber die ich bewerten kann, das muss man mir nicht wegnehmen oder kann man mir auch nicht mehr wegnehmen, also möchte ich zumindest nicht zulassen, dass man mir das wegnimmt. Also du hast es sehr schön in Worte gefasst, auch mit diesem Überraschungsei. Für mich war ein schöner Moment, als mein Mitbewohner früher, wenn ich dann mal davon erzählt habe, der hat mir dann mal so zwei Schilder gekauft, diese so Poster mit Luftbildaufnahmen, einmal von Wien und einmal von Delhi und mir einen Brief dazu geschrieben, das hat mir zu Weihnachten geschenkt, mit ein bisschen Abstand sind die Dinge gar nicht mehr so unterschiedlich
und
passen gut zusammen, ja.
Voll schön. Ich glaube, dieses, ich kenne das ein bisschen. Ich meine, bei mir ist es halt unterschiedlich. Du bist halt, sage ich jetzt einmal, deine Familie, deine Eltern sind indisch und du bist hier mehr oder weniger aufgewachsen. Und die, man könnte sagen, okay, das ist jetzt quasi Österreich, ist nur deine Wahlheimat, weil es die Wahlheimat deiner Eltern ist. Und du bist halt aber wirklich in der indischen Familie groß geworden, auch in der Community. Und somit, sage ich jetzt einmal, hätte man sagen können, okay, da gibt es einen emotionalen Kernfamilienaspekt und dann gibt es einen eher kognitiveren Aspekt. Aber wenn man dich sprechen hört, dann ist es ja trotzdem beides hochemotional. Und bei mir ist es so, dass ich eben in dieser autochthonen Familie aufgewachsen bin, meinen Vater zwar kannte, aber nicht mit ihm aufgewachsen bin und erst als erwachsene Person zum ersten Mal nach Nigeria geflogen bin. Und das war nicht nur eye-opening, sondern auch heartwarming. Und es hat aber trotzdem diesen Aspekt des Andersseins davor ja auch schon immer in mir gegeben. Nur ich konnte ihn erst dann auch wirklich so mehr oder weniger embracen, als ich das zum ersten Mal eben erleben durfte, was ist denn diese zweite Komponente an mir. Weil davor war es einfach immer nur die Fremdzuschreibung, irgendetwas ist anders an mir, aber ich konnte ja nicht sagen, was, weil an mir selber, an meiner Persönlichkeit war nichts anders. Bitte, ich habe, und das merkt man dann auch im Nachhinein, ich habe ja auch Therapieerfahrung in den 20er Jahren, Anfang 30er war ich, glaube ich, auch mehrfach in Therapie und da haben wir dann genau das besprochen, diese Identitätsverwirrung oder Verirrung. Und ich war im Nachhinein gesehen ja auch ein bisschen so überösterreichisch. Ich habe das aber nie so wahrgenommen, weil für mich war das ganz normal. Ich bin sehr viel Zeit mit meiner Großmutter verbracht und die war halt sehr traditionell verwurzelt. Und ich habe halt österreichische volkstümliche Musik mit ihr gesungen. Ich habe wirklich Gedichte auswendig gekannt. Und ich war aber wirklich auch eine der wenigen Personen in meinem Umfeld, die die oberösterreichische Landeshymne auswendig kannte. Für mich war das aber normal. Für mich war das irgendwie so, naja, das ist ja wohl klar, dass das jeder kann, weil meine Großmutter und alle, meine Familie, jeder konnte das. Aber ich bin in einer Stadt groß geworden und niemand konnte das. Und dieses regionalitätsbezogene, traditionalistische Österreichischsein war schon etwas Fremdes für die Leute in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, meine damalige Therapeutin hat irgendwie so gesagt, das war so irgendwie überangepasst. Und ich habe das aber nicht wahrgenommen. Für mich war das so, wie man in Österreich lebt. Für mich war das auch normal, dass ich bei hohen Feiertagen unter Anführungsstrichen ein Dirndlkleid anziehen sollte. Die richtige Fremdwahrnehmung oder die Alienation hat dann stattgefunden, als ich im ersten Klasse Gymnasium zum ersten Schultag ein Dirndlkleid anziehen sollte. Mhm. Meine Oma gesagt hat, das ist ein hoher Feiertag, da zieht man sich schön an. Und ich war dann die Einzige, die dort im Dirndlkleid war. Alle anderen waren in Jeans und T-Shirt.
Mhm. Mhm. Ich würde sagen, ich hätte den Brauch auch nicht gekannt.
aber auf der anderen Seite war das dann irgendwie witzig. Ich bin sofort aufgefallen und habe dann eben auch eine Kollegin, die wollte sich dann unbedingt gleich neben mich setzen und hat in der Sekunde beschlossen, dass sie meine beste Freundin wird, weil sie mich halt einfach süß fand. Aber das sind halt diese Dinge, diese Dynamiken, die niemand hätte irgendwelche Gedanken an mich oder meine Herkunft oder irgendetwas gehabt, wenn ich keine andere Hautfarbe gehabt hätte.
Mhm.
Und ich habe mich selbst ja auch nie fremd wahrgenommen. Mhm. Niemals.
Ja.
Und habe auch ganz spät eigentlich erst wahrgenommen, man lernt das ja auch, glaube ich, so, weiß nicht, wie du das erlebt hast, so im Traum die Wahrnehmung. Ich habe mich erst ganz spät im Traum mit meiner Hautfarbe wahrgenommen.
Mhm.
Das war ganz lange Zeit ein Blankspot. Da gab es keine Identifizierung, wer ich jetzt eigentlich bin, und habe diesen Aspekt Hautfarbe, Phänotyp erst als erwachsene Person wirklich wahrgenommen.
Mhm. Also ich habe so in Erinnerung bei mir, dass ich generell als Kind schon einmal wahrgenommen habe, weil ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Papa am Weg bin. Und ich weiß nicht, ob es Kindergarten war oder Hort, weil das war dieselbe Institution bei mir.
Mhm.
Aber es musste in dem Alter gewesen sein. Also war ich 5 oder 7, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dass ich meinen Papa gefragt habe, ja, aber wenn die FPÖ jetzt gewinnt, müssen wir dann weg. Und ich habe nicht ganz gecheckt, wohin. Und mein Papa hat halt gesagt, na, weil wir sind ja Österreicher.
Mhm.
Und dann war das für mich auch schon erledigt. Aber ich habe das noch in Erinnerung, dass diese Angst einmal da war als kleines Kind. Ansonsten, das Einzige, was ich weiß, ist dann später, als dass ich das wahrgenommen habe, dass ich braun bin, war eigentlich ein bisschen eher cool. So Fresh Prince von Bel-Air, es war mein erstes Vorbild. Ich wollte auch so cool sein wie er. Hip-Hop, 50 Cent. Ich meine, Eminem war mein Lieblingsrapper, aber dann kam 50 Cent und die ganzen Leute und das war halt eher cool. Und bei mir in Simmering, in der Schule, wo ich war, es waren halt alle sehr international, es war alles sehr europäisch, ne? Die Kollegen und Kolleginnen. Also aus der Türkei, Kroatien, Polen, so waren wir halt. Und dann war ich, und da war auch, waren wir alle eher gleich. Ne? Wir haben alle eher so die Eltern, Hackler, keiner von uns hat viel. Aber es war jetzt nicht so ein Thema, dass jetzt jemand Ausländer wäre. Und dann, weiß ich, wir haben uns super viel lustig gemacht über jeden Blödsinn und einander verarscht. Aber dass es ein Thema wurde, das mit Nachteilen behaftet ist, war dann eher nachher, als ich gemerkt habe, dass ich in Clubs nicht reinkomme, was sich dann mit der Zeit geändert hat tatsächlich. Mhm. Das war, glaube ich, in meinen plus minus, als ich 20 war, war es schlimmer, schwerer für mich, Clubs reinzukommen, als dann in meinen 20ern. Dann wurde das, glaube ich, ein bisschen, hat sich das geändert und ist jetzt auch, also jetzt wüsste ich nicht, dass es ein Problem gibt, aber solche Geschichten. Und dann halt, ja, ich habe halt dann Erfahrungen gemacht, die mit Rassismus zu tun haben, die aufgrund meiner Hautfarbe sind, und habe aber das Gefühl, dass es auch im Erwachsenenalter immer mehr Thema erst wurde. Mhm. Davor, in der Jugend hätte ich nie geglaubt, dass das irgendwie auch ein Thema ist, worüber ich mir 3-mal Gedanken machen muss. Also wenn dann, wir machen uns alle lustig drüber, aber nicht, dass es wirklich ein Issue sein kann, muss ich auch sagen.
Man muss ja dazu sagen, ich bin ja ein bisschen älter als du, und in der Zeit, wo ich groß geworden bin, auch in Linz, ja, Wien ist dann natürlich etwas ganz was anderes und auch genau der Grund, warum ich nach Wien gezogen bin nach der Matura, weil ich mir in Linz vorgekommen bin, einfach wie ein bunter Hund, eine bunte Hündin. Jeder gefühlt mich kannte, wusste, wer ich bin, und ich wollte in die Anonymität flüchten, und irgendwie schilderst du mir genau, dass das dann auch möglich war in Wien, auch schon als Schulkind.
Mhm.
Ja, also das ist so der Unterschied, und der zweite Unterschied ist, glaube ich, auch, ich bin auch relativ, sage ich jetzt einmal, relativ diskriminierungsfrei durchs Leben gekommen, im Sinne von wirklich negativen Erlebnissen, also wirklich echt negativen Erlebnissen. Ich glaube, das ist für Burschen auch anders gewesen als für Frauen. Aber ich habe eher, und das ist vielleicht, hört sich jetzt blöd an, dass das erwähnt werden muss, aber ich habe eben auch ganz oft diesen positiven Rassismus erlebt, dass Menschen einfach etwas von mir etwas ausgegangen sind, dass ich mich so verhalte, so sei oder was auch immer, wegen meiner Hautfarbe, wegen des exotischen Anstrichs, ja.
Mhm.
Und das war aber auch nicht immer friktionsfrei für mich, weil ich wäre oft gerne auch unterm Radar gewesen. Es gibt zum Beispiel einen Aspekt in mir, in der Persönlichkeit, glaube ich, wo, da sind wir auch wieder beim Aushalten, wo ich mehr oder weniger diese Wahrnehmung, diese Sichtbarkeit, die ich eben unfreiwillig hatte, dass mich jeder sah oder jeder ansah, aus dieser Sichtbarkeit heraus halt ein bisschen eine kämpferische Natur geworden bin.
Mhm.
Weil wenn ich einfach Durchschnittskind gewesen wäre, dann hätte ich diese Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich nicht durchgemacht.
Mhm.
Somit war ich halt eben relativ rasch outspoken. Ich war auch sehr burschikos als Mädchen, habe mich halt einfach immer versucht darzustellen als ja, teilweise vielleicht sogar ein bisschen als unantastbar und als so, dass ich ja, dass ich mehr oder weniger immer die Zügel in der Hand habe. Also,
ja, in deinem Buch beschreibst du das ja, dass du dich identifiziert hast mit dem Begriff Tomboy.
Ja.
Den Begriff kannte ich vorher gar nicht.
Der englische Begriff für burschikoses Mädchen.
Okay.
Ja.
Und das war aber nach außen hin, was du dargestellt hast, weil es leichter für dich war, weil die Aufmerksamkeit da war, während du dich aber innerlich ja doch sehr... Du hast mit Barbies gespielt und dich nicht so Tomboy-mäßig gefühlt hast.
Ich war ein ganz normales Mädchen, aber... Ein selbstbewusstes Mädchen, im Sinne von ein forsches Mädchen, ein freches Mädchen, ein lautes Mädchen, das sich nichts sagen ließ. Und auch nicht irgendwie, jetzt nicht nur im Sinne von rebellisch auf erziehungstechnischer Ebene, sondern auch einfach, ich wollte immer Frau meiner eigenen Entscheidungen sein. Ich wollte immer quasi einen Schritt vor denen sein, die das Gefühl hätten, sie müssten mir irgendetwas anlasten oder sie müssten sich über mich lustig machen.
Mhm.
Quasi so, ich wollte da auf jeden Fall drüber stehen.
Gab es irgendwann den Moment, wo du das Gefühl hattest, so wie du nach außen dich gibst, so stark und drüberstehend, so bist du jetzt wirklich?
Ich glaube schon, dass ich irgendwann einmal diese Rolle nach außen hin, dass ich irgendwann einmal wahrscheinlich so diejenige auch war und das auch nicht hinterfragt habe, weil es war irgendwie, im Ende ist das ist ja eine Dynamik oder ein Selbstläufer. Man entwickelt Strategien dem Leben entsprechend, man antwortet, man gibt dem Leben die Antwort auf die Fragen, die das Leben einem stellt nach Viktor Frankl. Und wenn ich diese Antwort eben immer wieder gebe, und dann ist das eben auch ein Lernfeld. Und irgendwann kann ich das einfach.
Mhm.
Ja? Irgendwann ist auch quasi es in eine Kompetenz übergegangen.
Ich glaube aber, dass da schon sehr viel Arbeit trotzdem noch notwendig ist. Also ich habe jetzt so gefragt, weil ich mich damit ein bisschen identifizieren konnte und daran denken musste, dass als ich meine Therapie 2017 herum, 2018 herum war ich in einer Trennung, mir ging es nicht gut und ich habe zum ersten Mal richtig Therapie angefangen. Ich habe davor auch schon Therapie angefangen, aber da so richtig mir die Zeit und die Ressourcen genommen, um in Therapie zu gehen. Und nach ein paar Monaten hat sich eines geändert gehabt, dass ich, kann ich mich erinnern, das war für mich ein richtiges, so ein Aha-Effekt. Ich bin in der Therapie gesessen und habe meinem Therapeuten erzählt, dass ich zum ersten Mal rumlaufe, auf irgendwelchen Homepartys und Co. und so selbstbewusst bin, wie ich mich immer schon gebe.
Mhm.
Dass das nicht mehr aufgesetzt cool. ist, sondern ich sitze, ich laufe rum, ich rede, ich fühle mich wohl, ich bin ich und das funktioniert. Und das hat sich aber bei mir durch sehr viel, also die ersten paar Therapieschritte halt ergeben und Reflexion und ein bisschen auch Akzeptanz von meinen Schwächen. Ein bisschen auch Wissen, dass ich rumlaufen kann und es gibt Situationen, da fühle ich mich total unwohl und bin urintrovertiert und rede mit niemandem und bin der Weirdo. Macht nichts, weil ich kann nicht anders.
Ja.
Ist halt so.
Also diese Selbstakzeptanz, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Wann hat das wirklich bei mir angefangen? Ich könnte es eigentlich gar nicht sagen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, fast ein bisschen kitschig romantisch. Ich versuche es aufzuklären, aber ich glaube, so richtig mit mir im Reinen, und da kann ich mich wirklich an Momente erinnern, wo sich das angefühlt hat, war ich in meiner ersten Schwangerschaft und dann mehr oder weniger dann auch als Mutter, obwohl es der größte Struggle meines Lebens war. Aber irgendwie war das dann so, das hat einfach so Sinn gemacht. Dieses sich eben nicht dauernd mit mir selbst zu beschäftigen oder eben diese Rolle nicht zu haben, dass irgendwas um mich geht, sondern dass ich einfach nur da sein konnte als das, was die Natur für mich vorgesehen hat.
Mhm.
Einfach nur ein wie soll ich sagen, ein Mensch, der sich reproduziert, unabhängig von irgendwelchen äußerlichen Zuschreibungen oder sonstigen Faktoren, sondern ich war einfach komplett reduziert auf das, was quasi die Natur für mich vorgesehen hat. Hört sich total kitschig und esoterisch an.
Das hört sich super schön an. Und ich muss sagen, ich habe selber keine kleinen Kinder, keine kleinen Kinder großgezogen, aber ich habe eine kleine Reihe über Kindererziehung gemacht, so in 2 Folgen, deswegen ist es eine sehr kleine Reihe, aber in der auch darüber gesprochen, auch wo es darum ging, wenn du keine Kinder kriegen willst und du dich aktiv dafür entscheidest. Da war Julia Brandner bei mir zu Gast, die sich sterilisieren hat lassen und Sandra Temmelwall, die als psychologische Beraterin für Ehepaare und Kindererziehung und solche Themen zuständig ist. Da habe ich schon gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, auch in meinem Umfeld, dass die Kumpels und Kumpelinnen von mir, die Kinder bekommen haben, zwar teilweise sehr viel Stress haben, weil Kinder teilweise halt sehr viel Zeit erfordern und das sehr stressig werden kann, aber oft sehe ich da so einen Perspektivenwechsel. Oft sehe ich da, dass ein bisschen eine Ruhe einkehrt, weil man so viele wirklich unwichtige Dinge auch auf einmal als unwichtig betrachtet. Unwichtige Dinge, die mir vielleicht wichtiger vorkommen in meinem Leben, dass ich da irgendwie unbedingt um die Uhrzeit noch ins Gym muss und das noch erledigen muss oder in der Arbeit das nicht gut gelaufen ist und dass vielleicht mir da die Perspektive fehlt, was aber auch eigentlich wurscht sein kann, was man auch vielleicht akzeptieren kann ein bisschen, weil man andere wichtige Dinge hat wie das Kind. Und ich schaffe es nicht, das so positiv auszudrücken, wie das positive, die positiven Vibes, die ich dann von diesen Menschen aber oft bekomme.
Also ich glaube, wenn du Kinder kriegst, wie gesagt, wir haben es eh auch vorher besprochen, bevor wir aufgezeichnet haben, aber dieses Umfeld, das du hast oder eben nicht hast und dieses geflügelte Wort, es braucht ein Dorf mal, um Kinder zu erziehen. Wenn das fehlt, ist natürlich hart und ich kann das selbst nur unterstreichen. Es ist wirklich eine unfassbare Anstrengung in unserer heutigen Zeit, Kinder zu erziehen, Kinder im Leben zu begleiten. Aber, und jetzt kommt's, auf der einen Seite, es shiftet einfach der Fokus. Ich sage jetzt nicht, dass die anderen Dinge dann jetzt nicht mehr wichtig sind, sondern einfach der Fokus shiftet, weil du hast dann einfach nicht mehr so viele Ressourcen. Und du musst einfach deine Ressourcen steuern. Auch wieder absolutes Thema dann beim Aushalten. Und du musst dich entscheiden. Und auf der einen Seite shiftet der Fokus und auf der anderen Seite eröffnet sich, und sind wir auch wieder beim sowohl als auch, eröffnen sich komplett neue Perspektiven. Du kriegst ein komplett neues Lernfeld als Eltern. Und im Endeffekt, ich habe das auch neulich zu jemandem gesagt, eine Person, die eben frisch schwanger ist, es eröffnet sich jetzt ein komplett neues Kapitel. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, du musst dich einfach darauf einlassen. Und das ist etwas, was so schön ist, weil es die Natur genau auch so vorgesehen hat. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Das ist nichts, wo du jetzt einen Kurs belegen kannst. Selbst wenn du in den Geburtsvorbereitungskurs gehst, es wird sowieso anders, als es dir dort beschrieben wurde. Und ich glaube, diese Erfahrung, sich einfach darauf einlassen zu können, obwohl wir nicht wissen, was auf uns wartet, ist eine wunderschöne Erfahrung des Lebens, die aus meiner Sicht allen zugutekommen sollte, die sie gerne haben möchten, weil es etwas ist, was so wirklich komplett bewusstseinserweiternd ist. Also nicht nur jetzt für Frauen, die Geburt überleben, sondern auch Männer, die eben die diese Ernährerfunktionen einnehmen wollen. Natürlich auch Frauen, aber einfach die Männer haben halt andere Anpassungsmechanismen an dieses neue Leben, weil die halt leider unter Anführungsstrichen die Schwangerschaft, die Geburt nicht mitleben konnten. Die müssen andere Mechanismen entwickeln, sich dieser Aufgabe zu stellen. Aber das ist eine Transition. Und diese Transition setzt wahnsinnig viel Potenzial für neue Entwicklungsschritte frei. Das heißt, wenn du Eltern wirst, kannst du wahnsinnig viele neue Kompetenzen entwickeln.
Ja, ich denke mal, es ist natürlich, was auch wichtig ist in der Geschichte, ist, dass du halt ein Rahmenumfeld hast, das das begünstigt, weil es gibt auch Möglichkeiten, wo du das nicht hast, wo vieles im Umfeld nicht passt und du dann mehr Struggles hast, um die du dich kümmern musst, als dass du diese Potenziale und Kräfte nutzen kannst. Aber ich kann mir so erklären, dass es bei dir vielleicht in die Richtung ging. Wir wollten dich vorstellen und es ist nicht neu bei Motalks, dass das alles anders läuft als geplant oder das ist auch okay, weil jetzt so entwickeln sich ja Gespräche. Ich glaube, wir haben dich jetzt einmal vorgestellt und sind weit über die 15 Minuten, bevor wir gesprochen haben, die eine Folge dauern dürfte, schon drüber. Wann wurde dir bewusst, dass das Thema Aushalten für dich eine Wichtigkeit hat?
Also tatsächlich bin ich zu dem Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so sagen wollte. Ich habe Kontakt gehabt zur damaligen Verlagsleiterin von meinem Verlag Crema und Scherio. Das war damals die Stefanie Jaksch. Die hat mich auf Social Media offensichtlich ein bisschen verfolgt und mitbekommen, beobachtet und hat mich kontaktiert, so sinngemäß mit den Worten: Ich glaube, du bist jemand, bist eine Person, ich glaube, die hat etwas zu sagen. Hast du der Welt irgendetwas zu sagen? Sag ich, du, 100.000 Gedanken in meinem Kopf, aber, und es war, glaube ich, 20, wann ist das Buch? Heuer ist das Buch zur Welt gekommen, wenn wir so wollen. Und dann haben wir, glaube ich, 2022 damit begonnen. Das heißt, wir haben gerade mal die Pandemie verkraftet und dann war halt schon der Angriffskrieg in der Ukraine war schon aktiv und ich glaube, es weiß ich nicht, ob Gaza auch schon, ob das auch, ich weiß jetzt nicht aus, in der Geschichte bin ich ganz schlecht, im Gegensatz zu meinem Mann, der Geschichtelehrer ist. Jahreszahlen waren noch nie meine Freunde. Egal, auf jeden Fall, es war viel. Und ich hatte gerade das Gefühl, dass wir sowas Ähnliches wie ein New Normal identifiziert hatten oder zumindest uns ein bisschen neu orientieren konnten. Die Menschen hatten wieder ein bisschen mehr Kraft, hatten wieder ein bisschen auch wieder Lust aufs Leben. Was mich schon ein bisschen gestört hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, wir gehen sehr schnell wieder zu alten Mustern zurück. Aber Hauptsache, wir haben, wie gesagt, ein bisschen Optimismus wiedergefunden, Zuversicht und so weiter und so fort. Und dann waren aber eben trotzdem diese neuen Krisen da. Und die Menschen haben immer noch gestrauchelt. Die Menschen hatte immer noch das Gefühl, sie waren noch immer überfordert, sie waren noch immer angespannt. Und ich habe eben immer wieder dieses geflügelte Wort gehört. Wie soll man das alles aushalten? Und ich habe es selber auch gesagt. Ja? Und irgendwie war das so, in unserem Briefing-Gespräch sind wir bei dieser Aussage hängen geblieben. Und die Steffi sagte, ja, mir geht's ganz genauso. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und ich sagte, ja, aber so nach dem Motto, wenn es doch allen so geht, wieso tun wir dann nichts damit, dafür, dagegen, ja? Und so ist die Idee geboren. Und ich bin dann relativ, wie ich zu Hause war, in den nächsten Tagen relativ rasch, hat sich entwickelt, dass ich wirklich so das erste Dossier geschrieben habe und mir überlegt habe, wie kann man denn dieses Thema aufrollen? Welche Aspekte sind denn da zu berücksichtigen? Und dann war ich schon mitten im Thema drinnen. Und jetzt kommt's. Wir haben dann uns getroffen und ich glaube dann noch einmal getroffen und dann wäre es im Endeffekt dazu gekommen, dass ich diesen Auftrag bekomme, das Buch zu schreiben. Und zu diesem Auftrag ist es nie gekommen. Und dann hat sich herausgestellt, die Steffi hat dann damals den Verlag verlassen. Auch im Verlag gab es ganz viele Turbulenzen aufgrund von der schwersten Erkrankung des Verlagsinhabers damals. Und der ist dann auch mittlerweile in der Zwischenzeit auch verstorben. Und ganz viele Turbulenzen. Und für mich war das Projekt schon wieder ein bisschen begraben. Mhm. Aber das Dossier gab es immer noch. Und es hat ein bisschen in mir, wie soll ich sagen, der Samen war gesät und das hat ein bisschen gekeimt. Mhm. Ja. Und als dann das Eber Scherio, also der Sohn, der Philipp, der dann den Verlag übernommen hat von seinem Vater, mich dann eines Tages anrief und sagte, liebe Frau Rath, ich bin der neue Inhaber, wir wollen den Verlag übernehmen, so wie er ist und sie sind mehr oder weniger, sie liegen in der Schublade. Mhm. Und wollen Sie das noch schreiben? Da war im Herzen eigentlich sofort ein Ja da, weil dieses Pflänzchen hat schon gekeimt, da war schon etwas da und das hat schon in mir gearbeitet. Ja. Aber wirklich erst seither und es hat in mir gearbeitet, dass ich, egal was ich getan habe, im Lebensaspekt überall das Thema Aushalten gesehen habe und gefunden habe.
Ich finde das sehr spannend, weil bei mir hat das, ich hab auch das Gefühl gehabt, als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, mit dem, was du auch in dem Buch geschrieben hast, dass es sehr viele Themen bei mir trifft, nicht die mir jetzt neu auffallen, sondern nur, dass ich sie vorher nicht betiteln habe können. Was ich in der Therapie, wir haben über Therapieerfahrungen gesprochen, was ich in der Therapie auch gelernt habe, ist, dass es ein menschliches Fight or Flight, eine menschliche Fight or Flight Reaktion gibt. Das heißt, dass ich auch gewisse Dinge aus meiner Vergangenheit und bei meinem Aufwachsen die Dinge nicht verarbeitet habe, weil ich in Situationen war, wo ich nicht kämpfen oder flüchten konnte. Mhm. Das ist ja auch so, als Kind kannst du nicht einfach abhauen und bist auch nicht so selbstbestimmt wie als Erwachsener. Und diese Themen musste ich halt wieder aufarbeiten. Das habe ich immer im Kopf, ja, Fight or Flight und in vielen Situationen. Und so habe ich auch dann das weiter nach der Therapie als Erwachsener jetzt mitgenommen, dass ich in Situationen mir überlegen kann, gehe ich das Thema an oder gehe ich dem Thema aus dem Weg? Und jetzt hast du für mich in Worte gefasst, die Überforderung, die damit einhergeht für mich in den letzten Jahren und sehr stark für mich in den letzten Monaten. Denn es gibt einfach viele Situationen, ich kann nicht weg. Ich lebe halt aus dieser Welt und die passieren auf dieser Welt. Was soll ich denn jetzt machen? Wohin soll ich sonst gehen? Und Ich kann sie aber auch nicht bekämpfen, weil ich bin ja nur der Moid, der halt in der IT arbeitet und vielleicht ins Mikro spricht einmal die Woche, aber aktiv bewirken kann ich nicht. Und selbst wenn ich Themen hernehme, wo ich sage, okay, da probiere ich jetzt was dagegen zu machen. Ich versuche jetzt im Podcast Brücken zu schlagen, Leute dazu zu bekommen, in den Dialog zu treten zu gesellschaftlichen Entwicklungen, zu Rassismus, zu verschiedenen Themen. Gibt es ja so viele Themen, die ich jetzt nicht angehen kann. Aber die Themen sind immer noch wichtig, weil dann geht es mir immer noch, dann denke ich an mein Kind, an die Kinder, die mir wichtig sind, an die nächsten Generationen und fühle mich so massivst überfordert und kriege so viel Angst, dass ich dann eigentlich fast schon manchmal das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr und dann sage, okay, jetzt versuchst du zu ignorieren, aber du kriegst es ja nicht weg. Und diese Sachen formulierst du oder fasst du in Worte. Und hast du diesen Fight or Flight, das wir vielleicht antrainiert bekommen haben aus einer Zeit, in der wir noch vor Löwen und Schlangen und was weiß ich uns schützen mussten?
Säbelzahntiger.
Hast du eine dritte Kernkompetenz dazugeholt? Und die wäre aushalten. Mhm. Die sehe ich jetzt. Also die Kunst des drauf Scheißens hat es nicht ganz getroffen, ging vielleicht ein bisschen in die Richtung. Die Kunst des Krieges ist halt, glaube ich, punktuell vielleicht anwendbar, aber nicht durchgehend. Das ist ungesund, würde ich sagen, für mich zumindest. Aber zwischen Fight or Flight fehlt dann wahrscheinlich das Thema Aushalten, das wir jetzt halt lernen müssen oder das ich jetzt lernen möchte.
Ich meine, grundsätzlich gibt es ja bei, also auch aus der Zoologie, wenn wir das nehmen, es gibt ja eben Fight, Flight und Freeze.
Mhm.
Ja, bei Freeze hast du halt immer das Problem, dass Freeze hat jetzt rein semantisch für mich dann immer die Bedeutung, dass du dann untätig bist.
Mhm, Das Passive.
Das bisschen genau.
Opfer der Situation
ja,
sein. Ne?
Genau, richtig. Und ich nehme dann aber beispielhaft immer aus der Zoologie das Opossum her.
Mhm.
Und das Opossum stellt sich tot.
Mhm.
Das macht Freeze.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass das Opossum in dem Fall sich überlegt, jetzt bin ich Opfer.
Mhm.
Ganz im Gegenteil, das ist eine aktive Entscheidung. Ich stelle mich jetzt tot. Ich entscheide, was jetzt passiert. Ich stelle mich jetzt tot, bis mehr oder weniger die Gefahr vorbei ist.
Mhm.
Und dass diese Vorstellung, dass das Freeze eben keine passive Handlung ist und keine Opferhandlung ist, das zu entzaubern und zu sagen, das ist eine komplett aktive Entscheidung, die ich bewusst treffe für mein Überleben. Genau das ist die Magic of Aushalten. Dass du auf der einen Seite dich immer mehr oder weniger entscheidest, dass man wieder im sowohl als auch aushalten kann, beides sein. Und es ist deine Entscheidung, ob es eine aktive Handlung ist oder ein passiver Zustand.
Aber wie lerne ich das als Einzelperson, dass ich nicht sage, ich möchte sofort darauf reagieren und das funktioniert dann halt oft nicht und dann komme ich in Dauerpanik. Oder ich möchte mich unter meine Bettdecke vergraben und so tun, als wäre nichts und meine Ohren zumachen und lalala schreien, damit ich nichts mitbekomme. Dazwischen zu sagen, nein, ich kann das Thema ein bisschen akzeptieren und aushalten, aktiv, um das Bestmögliche daraus zu machen, was vielleicht nicht das Beste ist, weil im besten Fall müsste ich es nicht aushalten, aber das Bestmögliche draus zu machen. Wie soll man das als Person hinbekommen?
Also ich glaube, wir haben das heute auch schon ein paar Mal besprochen oder das Wort ist schon ein paar Mal gekommen, das Thema Ressourcen. Und ich glaube, dass wir ich sage es ja ganz offen auch im Buch, ich spreche nicht von allen, aber ich bin ja auch erst seit 50 Jahren am Leben und in der Zeit kann ich meine Erfahrungen retrospektiv bearbeiten. Und ich glaube, dass ich in einer Zeit auf dieser Welt gekommen bin und auch meine Generation, die sehr wenig Entbehrungen erlebt hat und sehr viel Wohlbehagen oder wohlbehütet sein. So. Und jetzt glaube ich, dass wir eben das oft ganz schwer gelernt haben, das Aushalten, weil wir es nicht mussten.
Meinst du, damit quasi so der wirtschaftliche Aufschwung der 70er
Richtig.
Und 80er
Richtig.
In den 90ern, das hast du in deinem Buch auch gut beschrieben, wenn ich das Feeling der 90er, wo wir das Gefühl hatten, ein bisschen ein romantisches Zusammenleben
Voll.
In Europa, auch weil
Anything
du gegen die EU warst. Das hat mich überrascht. Aber prinzipiell, wir sind der EU beigetreten, wir konnten überall hinreisen, wir dürfen überall arbeiten. Das war ein bisschen eine Aufbruchstimmung, finde ich, so wie ich es erlebt habe als Kind. Und ein sehr positives, wir machen das zusammen und wir sind doch so cool Gefühl. Jetzt ich
Voll.
Drück super plump aus.
Voll.
Und dann ab 9-11, ab 2001, ich habe es vor allem mit Social Media mehr wahrgenommen, ab 2010, aber es war auch die Zeit, wo ich Medienmanagement studiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ist es irgendwie, und dann auch 2015, als wir eine Bewegung, eine Fluchtbewegung auch hatten, die wir alle mitbekommen haben, dann die Pandemie, also man kann eh alles aufzählen, ist es irgendwie alles ganz anders geworden als das, was wir in den 90ern uns gedacht haben, oder?
Und das ist genau der springende Punkt. Wir sind eben aus meiner Sicht in dieser, in dieser Marshmallow-World groß geworden, also ich zumindest. Und auf einmal kamen die wirklich unerwarteten Krisen, der absolute Bruch mit dem Einhergebrachten. Also angefangen einfach schon, wenn du in den 80er, 90er Jahren groß geworden bist, dann gab es einfach ganz klar immer ein Gut und ein Böse, ein Recht und ein Unrecht. Und diese Orientierung, die fehlt uns einfach seit, du hast das angesprochen, seit 9-11 und all die Krisen, die danach gekommen sind, das ist immer noch ein Layer drauf und du verlierst einfach die Orientierung. Und ich habe eben das Gefühl, dass eben durch dieses, es war nicht alles rosig, um Gottes Willen. Wir haben auch, keine Ahnung, der Jugoslawienkrieg, Tschernobyl, es hat genauso viele Krisen gegeben. Aber die haben uns entweder persönlich nicht getroffen oder es ist eben im Endeffekt dann doch gut ausgegangen. So richtige Krisen oder, wie gesagt, ich bin in einer autochthonen österreichischen Familie groß geworden. Meine Großmutter, ich habe einfach wirklich die Geschichten vom Krieg erzählt bekommen. Oder also in der Kriegszeit, Nachkriegszeit, die Entbehrungen. Also das habe ich einfach alles nicht erlebt. Ich habe einfach wirklich, sage ich jetzt einmal, Bubblegum Europe erlebt und eben anything goes, alles war erlaubt, alles war möglich und quasi the sky is the limit. So war aus meiner Sicht so dieses Weltbild, in dem ich groß geworden bin. Und deshalb glaube ich, dass wir uns da schwer getan haben, überhaupt nur an Entbehrungen zu denken. Die einzigen, die das wirklich konnten, sind aus meiner Sicht, sind Menschen, die im Spitzensport tätig waren, die konnten das. Oder Menschen, die halt aus anderen Blickwinkeln heraus mit Disziplin viel zu tun hatten. Denn das Gegenteil war ja der Fall für uns, die das nicht hatten. Das war eben einfach eine, ich sage immer, Entertainment-Gesellschaft. Tu nichts, was anstrengend ist, mach dir das Leben so schön wie möglich. Man hat irgendwie das Gefühl, also das war irgendwie so in der Luft, Glück ist das einzige zu erreichende Ziel und je reicher du bist, desto glücklicher bist du. Wenn du mehr hast, bist du glücklicher und wir sind einfach alle nur auf der Welt, damit es uns gut geht.
Ja, ich glaube, dass auch ein großes Problem der Krisen war oder ein bisschen was ein Schritt in die falsche Richtung war, ist der Gedanke, dass mehr Wohlstand herrscht, wenn wir uns mehr leisten können und es nur darum geht, dass wir uns ja mehr kaufen können, ohne darauf zu achten, um welche Dinge es da geht, weil natürlich, ich brauche Platz zum Wohnen, ich brauche was zum Essen und zum Trinken, aber ich brauche nicht unbedingt das 70. Plastik-Handycover und diese Geschichten und dass dadurch auch, dass wir den Unternehmen und der Wirtschaft sehr viel Raum gegeben haben, ohne zu bedenken, was für einen Einfluss das auf die restliche Gesellschaft hat oder auf die restlichen Themen der Gesellschaft. Aber jetzt sagst du, wir sind in dieser Zeit aufgewachsen. Es war, ich habe auch das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein bisschen ein Thema ist, weil ich in einem anderen Jahrzehnt erwachsen wurde als du, dass wir auch über diese Themen, es wird dazu passen, dass wir über viele Themen noch gar nicht gesprochen haben. Es ging nicht immer um Rassismus, es ging nicht immer um, wollen wir jetzt gendern oder nicht. Das hat sich aber in den letzten Jahren immer mehr geändert. Es ist jeder gleich beleidigt, jeder gleich vor den Kopf gestoßen, vielleicht auch, weil ich gendere, ist jemand gleich beleidigt oder wenn ich das irgendwo nicht mache, ist jemand vielleicht gefühlt, wird alles immer mehr zum Thema, was früher für mich, es ist gefühlt, sage ich extra dazu, nicht dauernd Thema war. Du hast zum Beispiel gesagt, du hast selber Probleme damit gehabt, andere Meinungen bezüglich Toleranz und Gleichberechtigung zu akzeptieren und auszuhalten. War es immer gleich viel Thema oder ist es dann auch immer irgendwann mehr zum Thema geworden, damit, so dass du dich damit überhaupt auseinandergesetzt hast, ob du das aushältst oder nicht?
Also wir dürfen nicht vergessen, diese Überforderung, die wir jetzt leben oder erleben, da ist einfach ein großer Teil oder ein großer Grund dafür, ist Social Media. Und diese Situation, dass jeder, der eine Meinung hat, die Möglichkeit hat, diese kundzutun, dass jeder Content produzieren kann, dass jeder die Möglichkeit hat, quasi Nachrichten zu verbreiten in der Form, wie wir aber früher geglaubt haben, dass Nachrichten immer etwas ist, was durch eine journalistische Qualitätssicherung geht, das ist irrsinnig problematisch. Und jetzt ist es halt eben auch so, dass überall da, wo es mehr oder weniger auch einen Tenor gab in der Gesellschaft, wo man gesagt hat, okay, auch, ich sage jetzt mal in dem Fall auch Gott sei Dank, durch Amerika, durch Affirmative Action war zum Beispiel ganz klar, dass Rassismus nicht geht. Ja? Oder dass man zumindest das Gefühl hatte, man kann eine Form von Gleichberechtigung, eine Form von Gleichstellung auch strukturell fördern und davon profitieren alle. Ja? Und das war aus meiner Sicht Gesetz, das war Common Sense, das war Common Knowledge, dass davon alle profitieren. Und wenn aber dann die Leute die Möglichkeit haben, die dann vielleicht das eine oder andere Opfer dieser Regelung geworden sind, dass dann, keine Ahnung, eben Middle Class, White People, die dann draufgekommen sind, hey, wegen der einen schwarzen Person habe ich meinen Studienplatz nicht bekommen oder den Job oder was auch immer. Und diese Personen kriegen jetzt ein Mikrofon oder wie auch immer sie Content verbreiten können. Und dann auf einmal dreht sich die Stimmung. Dann kommen die Leute zusammen, der Algorithmus gehört natürlich dann dazu, die sich dann mehr oder weniger diese Geschichten erzählen. Und dann entsteht etwas, dann entstehen mehrere Wahrheiten. Mhm. Grundsätzlich ist das ja ganz systemisch, konstruktivistisch auch ganz was Normales und auch etwas Richtiges, dass es verschiedene Wahrheiten gibt, überhaupt keine Frage. Der Unterschied ist einfach der, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo eben Wahrheiten nicht mehr wissenschaftlich fundiert sein müssten.
Mhm.
Und dass jetzt einfach viele Menschen behaupten, ihre Sicht ist die, oder sich dann auch hinstellen, und sie stellen sich ja dann hin und sagen, meine ist die einzig richtige.
Mhm.
Es wäre ja alles okay, wenn man sagt, okay, meine Wahrheit und deine Wahrheit, okay, schauen wir uns, sitzen uns hin und überlegen, wo überlappen wir uns und reden wir dann nur darüber. Sondern dieses einfach dieser Kampf der Wahrheiten, der Kampf der Deutungshoheiten, das ist so unerträglich geworden. Und das kommt dazu, das beschreibe ich, glaube ich, auch ein bisschen im Buch, das Problem ist, dass wir und unsere Weltsicht etwas ein bisschen zu tun haben mit unserer eigenen Identität.
Mhm.
Die Art, wie wir die Welt sehen, die Wahrheit, die Realität unserer Weltsicht ist etwas Identitätsstiftendes. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist nicht so, dann empfinden wir das oft als persönlichen Angriff.
Mhm.
Und da sind wir halt wirklich schon wieder mitten darin. Wenn ich angegriffen werde, dann habe ich zwei Möglichkeiten, zu kämpfen oder zu fliehen. Die meisten kämpfen.
Mhm.
Und das ist genau der springende Punkt. Sie könnten aber auch einfach nur freezen.
Aber weißt du, ich glaube, dass gar nicht die meisten kämpfen. Ich glaube, dass halt die meisten fliehen, aber die fliehen, die kriegst du ja nicht mit, weil die posten ja nichts. Die setzen sich nicht vor ein Mikrofon und die setzen nicht, sondern die denken sich, zumindest, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber was ich in meinem Umfeld mitbekomme ist, die meisten denken sich, what the fuck, ich habe andere Probleme.
Voll.
Ich habe meine Familie, meine Kinder, meine Eltern, meine Jobprobleme und ich will damit gar nichts zu tun haben. Und dann gibt es die paar, die, wie glaube ich, immer noch wenig, vielleicht mehr werdend, aber immer noch wenig, die kämpfen, denen wichtig ist, dass ihre Meinung super, super relevant ist und dass sie Recht haben. Und Social Media ist ja noch kein Kommunikationskanal, zumindest kein Kommunikation im Sinne von Sender- und Empfängerprinzip, sondern nur Sender.
Ja.
Es geht ja nicht, du musst ja nicht mal behaupten, dass nur meine Meinung stimmt, aber wenn du einfach in eine Richtung sendest und niemand rücksenden kann, dann bleibt ja nur deine Meinung übrig. Und der Dialog, der Dialog, habe ich das Gefühl, den verlernen wir dadurch. Den
ja, weil wir, na Moment, wir glauben, es gibt ja den Sender und den Empfänger und den Rücksender durch die Kommentare.
Ja.
Wir glauben ja, dass wir uns im Dialog befinden.
Aber die Kommentare sind ja kein Dialog. Die Kommentare ist wieder jeder sendet einfach nur. Alle sind nur am Senden, alle sind nur am Rausschreien und keiner ist am Zuhören.
Weil, und da sind wir wieder total im Fight or Flight, dieses Nicht-Zuhören, dieses Nicht, ist genau das Nicht-Freezen, sondern sie sofort reagieren.
Mhm.
Das ist Kampf.
Ja.
Das ist Kampf. Ich fühle mich in meiner Meinung angegriffen, deshalb schmeiße ich sofort meine Ansicht retour.
Mhm.
Ich kämpfe um mein emotional-kognitives Überleben meiner Weltsicht.
Ja.
Und deshalb haue ich sofort zurück.
Ja. Und dann passiert das halt. Das ist auch, was für mich immer so ein bisschen eine Diskrepanz ist. Ich bin kein Fan von Social Media. Ich habe aber die Kameras hier laufen, um Snippets zu schneiden. Ich mache ja keinen Videopodcast, aber Snippets zu schneiden, um diesen Podcast auf Social Media zu bewerben.
Ja.
Und das muss meistens kurz und prägnant sein, maximal 3 Minuten. Und am liebsten würde ich immer die 3 Minuten ausfüllen, damit zumindest irgendein Gedanke zu Ende gedacht werden kann. Aber ich muss es halt machen. Das, was mich interessiert, ist aber eigentlich, dass die Menschen diesen Podcast hören, wo wir in Dialog treten, wo wir miteinander sprechen, wo ich versuche, etwas zu lernen und auch Unrecht haben kann. Und die Personen, die mir gegenüber sitzen, meistens, nachdem man ein bisschen miteinander spricht, auch diese Rolle einnehmen, auch in den Dialog treten und auch damit einhergehen, okay, wir könnten unterschiedliche Meinungen zumindest haben und sie sind beide okay. Mhm. Das habe ich tatsächlich noch mit allen geschafft, egal wie schwierig es war.
Mhm.
Dass mir zumindest aus dem Gespräch so rausgeht, dass die Person draußen wieder wer anderer ist, ist was anderes.
Ja.
Und mein Ziel ist schon, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, zumindest. Mit den ganzen gemeinsamen Nenner zu finden, weil ich mir denke, nur so kommen wir, auch die hörenden Menschen, in eine Situation, wo wir uns zumindest einen kleinen Schritt näher kommen, wenn wir denen nicht schon sehr nah waren. Also diese gespaltene Gesellschaft, alle sind irgendwie links, rechts, alle sind irgendwie schwarz-weiß, wie du sagst, und nicht beides, sondern entweder oder, statt dem sowohl als auch, da nimmt man uns, finde ich, ganz viel weg. Weil selbst wenn du vielleicht eine andere Meinung hast als ich, die politisch relevant ist oder unsere Wirtschaftssysteme und Steuern oder was auch immer betrifft, vielleicht verstehe ich aber trotzdem deine Angst, die du hast. Und vielleicht verstehst du trotzdem meine Angst, die ich habe. Und vielleicht kann ich aufhören, unbedingt Recht haben zu wollen. Und was ich auch immer das Gefühl habe, viele Menschen, die sich für etwas einsetzen, wollen nicht nur Recht haben, sondern wollen auch den anderen Menschen für die andere Meinung die Quittung abliefern. Also ich möchte auch irgendwie meinen Kampf gewinnen und dass du bereust, dass du irgendwas gemacht hast. Was ich auch verstehe, wenn ich persönliche Erfahrungen damit gemacht habe, also wenn ich jetzt Rassismuserfahrungen gemacht habe, dass ich vielleicht möchte, dass die andere Person das bereut, dass ich wegen ihr rassistische Erfahrungen gemacht habe. Auf der anderen Seite, wenn ich an die Gesellschaft denke, muss ich aber das irgendwie wegschalten.
Da sind wir beim Kampf. Das ist genau der springende Punkt, wofür ich plädiere. Ich plädiere eben zum Aushalten und eben nicht immer automatisch in den Kampfmodus zu gehen. Und das ist gerade, und da bin ich wieder bei Social Media, bin ich wieder beim Algorithmus, das Problem ist halt einfach, dass wir halt glauben, dass wir Recht haben und uns Social Media ja auch jeden Tag sagt, dass wir Recht haben. Und somit kreiert der Algorithmus diese Spaltung, der füttert diese Spaltung, der zementiert diese Spaltung. Und wenn jetzt Menschen nicht so wie wir zwei das Ansinnen haben oder auch die Lebenserfahrung, dass beides möglich sein darf und soll, die diese Perspektiven nicht haben, die fühlen sich in ihrer Identität bestätigt und es gibt nichts Schöneres, wie wenn man zu etwas dazugehört. Und jetzt sei es, wenn wir sagen links oder rechts oder in Amerika blau oder rot oder was auch immer, dieses Gefühl dazuzugehören, das ist wichtiger, als den Frieden mit anderen zu schließen. Oder man fühlt sich sicherer in seiner eigenen Bubble, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich mache jetzt den ersten Schritt und gehe auf die anderen zu. Das ist ein bisschen ein Risiko, dass niemand in so einer schwierigen, diffizilen Zeit eingehen möchte.
Glaubst du, hat das mit dem Aufwachsen, jetzt komme ich wieder ganz woanders hin, aber mit dem Aufwachsen mit deiner Hautfarbe in der autochthonen Familie zu tun, dass es für dich leichter ist, auch nicht dazuzugehören?
Voll, weil ich's gewöhnt bin.
Ja.
Ich bin gewöhnt, eben zum Beispiel meiner Kernfamilie, auf der Straße, dass die Leute glauben, ich bin adoptiert. Das ist einfach, das kenne ich, seit ich denken kann. Ja? Oder meine Mutter hat dann meinen Stiefvater geheiratet, als ich 8 war. Und für mich war das Erste zu sagen, oh, ich meine, ich habe meinen Stiefvater geliebt, liebe ihn heute noch, ist eine wahnsinnig wichtige Person in meinem Leben. Aber ich weiß nicht, ob es mir wichtig gewesen wäre, wenn es nicht dieser Fakt mit dem Aussehen gegeben hätte, dass ich dann den angeheirateten Namen von meiner Mutter annehmen wollte. Weil ich bin ja nicht adoptiert worden von ihm, sondern er hat nur meine Mutter geheiratet. Aber ich habe dann wirklich, ich wollte unbedingt diese Namensgebung haben, damit ich nicht nur wieder anders ausschaue wie meine Mutter, sondern auch anders heiße wie meine Mutter. Und ich bin ich, ja, das kleine ich bin sowieso anders. Das hat sich mein ganzes Leben lang mitgezogen und hat mich auch ein bisschen so ich bin sowohl outgoing als auch introvertiert. Ich bin sowohl ein Mensch, ich kann überall andocken und ich kann aber wahnsinnig viel, ich kann auch einsiedlerisch sein. Ja? Das liegt einfach daran, dass ich dieses Zugehörigkeitsgefühl einfach ohnehin nie hatte. Ich gehöre überall dazu, ich kann überall dazugehören.
Ich denke mir auch, weil ich habe jetzt im Gespräch mit dir halt drüber nachgedacht, ob ich glaube, dass ich das auch ganz gut kann, dass ich mich mit unterschiedlichsten Personen unterhalten kann, weshalb ich auch diesen Podcast mache, um diese Fähigkeit zu nutzen. Aber das auch damit zu tun hat, dass ich habe ja gesagt, beim Aufwachsen war es immer so, bist ja 50%, aber ich war immer in einer Bubble, wo ich zu 50% nicht dazu gepasst habe. Ne? Weil dann bin ich, wenn ich 50% Inder bin und dann mich in dieser indischen Community aufhalte, ich habe mich nie wohlgefühlt,
ja,
weil für mich war ich eigentlich immer ein bisschen zu österreichisch. Und dann bei den Österreichern irgendwann wurde das immer mehr Thema, dass ich aber auch Ausländer bin, eigentlich zu 50%. Und dann in meinen 20ern oder eigentlich schon Richtung 30er habe ich das auch oft gemerkt, da war so eine Phase, da habe ich Poetry Slam gemacht und so Sachen. Und oft hatte ich das Gefühl, das war eine sehr, ich würde sagen, eher linke Bubble und denen war ich wiederum nicht links genug. Und dann war ich bei, denen war ich zu proletisch und bei den Proleten war ich aber wieder zu links. Und das war immer so ein, aber ich habe mich trotzdem da aufgehalten, weil was soll ich machen? Ich wollte Poetry Slam machen, dann bin ich dort, auch wenn ich meine Texte so schreibe, wie ich sie schreibe und ich wollte aber auch mit den Freunden, die halt aus Arbeiterfamilien kommen, mich gut verstehen, auch wenn ich der Meinung bin, hey, gendern ist nicht schlimm, ist was vielleicht Sinnvolles. Und dann führt man halt die Diskussion. Voll. Und da habe ich auch dann oft gemerkt, hey, für euch bin ich der anstrengende linke Woke Mohit, Aber das bin ich für meine Cousins in Indien ja auch. Mhm. Und da habe ich dann oft gemerkt, so, okay, eigentlich ist eh überall irgendwas, was nicht passt, aber vielleicht bist du genau dieser Mohit, der, wo das überall, wo das alles auch zusammenpasst. Mhm. Und das hat mir dieses, ja, jetzt bin ich sehr ins Persönliche gekommen, sorry. Aber
so, überhaupt geht super.
Habe ich gerade dann denken müssen, ob das vielleicht damit zu tun hat, warum ich auch jetzt das Gefühl habe, ich kann mich eigentlich überall hinsetzen, wenn ich möchte.
Ja.
Und dann das Gespräch finden mit den Leuten oder den Dialog.
Ich glaube auch, also dieses nicht wirklich, also dieses nicht eindeutig, wozu zu gehören oder dazugehören zu müssen, ist auch eine wunderschöne Freiheit.
Mhm.
Also ich kann mir einfach immer aussuchen, wer jetzt gerade meine Bubble ist oder wer oder beziehungsweise ich brauche das Leben nicht. Also ich habe zwar eben, habe ich hier auch beschrieben im Buch, bin da auch sehr persönlich, in meiner Jugend gab es ein Szene-Lokal, das war extrem links, Grunge und Punk. Und dort waren wir mehr oder weniger am Abend und dann so um 12 Mitternacht bin ich dann in eine Disco gegangen. Und das war ganz klassisch konservativ, 90er-Jahre-Style. Aber das waren meine beiden Welten. Es muss beides möglich sein. Und das ist irgendwie, das ist so die Quintessenz irgendwie in meinem Leben, dass es sollte beides möglich sein und jetzt gerade komme ich immer mehr darauf, in meiner Arbeit im Bereich Diversity. Das Wichtigste ist in der Unterschiedlichkeit oder in den unterschiedlichen Möglichkeiten ist aber trotzdem immer, und das ist, glaube ich, diese Orientierung, wir brauchen trotzdem ein bisschen einen Wertekanon.
Mhm.
Und das ist eben auch wichtig, diese Auseinandersetzung, dass wir eben, so wie du es auch gesagt hast, vielleicht einfach wieder einmal es schaffen, zumindest unsere Werte übereinander zu legen, weil meistens sind die wahrscheinlich gar nicht so verschieden, wenn wir uns hinsetzen würden und einmal darüber reden würden, was uns eigentlich wichtig ist oder warum wir da jetzt zum Beispiel Angst haben. Denn wir haben ja im Endeffekt, du hast das vorher angesprochen, Fight or Flight und ich sage dazwischen Freeze. Wir haben genauso diese zwei Mechanismen, Liebe oder Angst.
Mhm.
Ja, und nur die beiden sind unsere Antreiber. Das glaube ich nicht. Dazwischen gibt es halt auch einfach Emotionen wie eben einfach nur Zufriedenheit.
Mhm.
Ja,
mhm.
Die ist ja auch da.
Mhm.
Die ist nicht so stark wie Liebe und die löst auch keine Angst an. Vielleicht einfach nur diese Zwischenräume wieder zu suchen oder aufzusuchen, um wieder bei Viktor Frankl zu bleiben. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ja?
Mhm.
Und diesen Raum einmal aufzusuchen und zu sagen, ich muss nicht immer sofort reagieren. Ich kann auch einfach einmal nur innehalten. Und das Aushalten ist dieses Innehalten und zu überlegen oder zu spüren, muss ich jetzt überhaupt was tun oder kann ich mir das auch anders überlegen?
Mhm.
Egal, und das Aushalten ist ja im Endeffekt, zumindest jetzt in meinem Buch, die Erkenntnis für mich, das Aushalten ist ja nur dann schwierig und unangenehm, wenn es fremdbestimmt ist.
Mhm.
Und wenn es bei mir auch Widerstand auslöst.
Ja,
logisch, dann erzeugt es Reibung, ist ja ganz klar. Aber wenn ich mir selber diese Chance gebe, zu überlegen, ob ich da jetzt wirklich in den Widerstand gehen muss oder ob ich nicht vielleicht irgendeinen Aspekt herausfinden kann, wo ich mich selber dafür entscheide, einfach dieses, ich sage ungern jetzt Framing wie aus dem Coaching heraus, aber im Endeffekt ist es jetzt an der Methodik wahrscheinlich eh das Gleiche. Es geht einfach darum, in jeglicher Form in die Selbstbestimmung zu kommen.
Ja.
Sobald ich in der Selbstbestimmung bin, ist das Aushalten leichter.
Wir kommen aber vielleicht auch ein bisschen in Richtung Coaching jetzt auch gegen Ende unserer Folge, weil ich habe mir darüber Gedanken gemacht, okay, jetzt beim Auseinandersetzen mit dem Thema durch dich, für mich aber eigentlich auch, nicht nur für die Folge. Ich möchte mir jetzt überlegen, welche Themen werde ich weiterhin aushalten. Ich habe schon viele Themen ausgehalten, ich habe sie noch nicht einsortieren können.
Mhm.
Dieses Gefühl, das ich dabei habe, habe ich nicht einsortieren können. Es macht es für mich jetzt aber ein bisschen leichter, zu wissen, dass ich gewisse Kommentare im Alltag, auch in der Arbeit, vielleicht einmal stehen lasse.
Mhm.
Manchmal nicht. Manchmal entscheide ich mich dazu, mit jemandem ins Gespräch zu gehen und zu konfrontieren. Aber oft sage ich auch, okay, jetzt nicht. Ich habe weder die Zeit dafür, noch will ich es gerade und es funktioniert halt gerade nicht. Und jetzt kann ich es ein bisschen, werde ich mir auch öfter sagen können, okay, Moet, da entscheidest du dich jetzt, das hältst du jetzt aus. Oder wenn ich jetzt die Nachrichten wenn ich jetzt eine Zeitung lesen würde und die Nachrichten konsumiere, dann muss ich mir vielleicht vorher bewusst machen, okay, jetzt musst du diese Dinge halt aushalten. Du kannst jetzt nichts gegen den Angriffskrieg in der Ukraine gerade tun, leider Gottes.
Mhm.
Außer vielleicht mit jemandem ins Gespräch treten oder einen Podcast dir überlegen, ob du irgendwas machen willst, aber mehr wird da nicht möglich sein. Auf der anderen Seite, was für mich cool war, auch jetzt, deswegen sage ich Coaching, weil ich mir überlegt habe, wie gehe ich damit in Zukunft um? Nicht nur, dass ich mir das bewusst mache, der Gedanke von dir. Ich habe mir vorher heute zum ersten Mal den Song What If von Creed angehört, weil das eines deiner Lieblingssongs ist und wollte mir das mal anhören. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch so harte Musik jetzt, also ich habe es einfach nicht erwartet irgendwie, keine Ahnung warum, vorhin habe ich es nicht erwartet, aber schon, geht schon noch vor, kann man sich auch sicher beim Training oder so anhören, aber du hast dieses What If-Thema aufgemacht, nicht nur, weil es dann eines deiner Lieblingssongs von Creed ist, sondern weil es auch hilft, die Dinge auszuhalten, sie in einen positiven Kontext zu rücken. Nicht nur zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus, dass irgendwas scheiße ist, sondern play pretend mäßig stelle ich mir vor, was ist, wenn es in Zukunft dann sich zum Guten gewendet hat, das Blatt sich zum Guten gewendet hat. Ich finde das cool. Einer meiner Lieblingspodcasts ist auch Fest und Flauschig. Und Jan Böhmermann, habe ich das Gefühl, macht das manchmal. Jetzt, wo ich das gelesen habe von dir, bin ich draufgekommen, ich glaube, er macht das manchmal, dass er sagt, hey Leute, die und die Partei wird dann nur noch so viel Prozent haben, wir werden alle mit E-Autos fahren, wir werden dieses Thema, obwohl er sich sehr aktivistisch mit den Themen auseinandersetzt, er macht ja viel, geht er davon aus, nicht, malt nicht schwarz. AI wird irgendwann abflachen, wir werden sie konstruktiv nutzen und es wird nicht unser Leben schwieriger machen und sie werden nicht, die Welt wird nicht untergehen, quasi so oft, ja. Und das fand ich schön, dass ich mir vielleicht auch mitnehmen möchte, in Zukunft bei gewissen Themen zu überlegen, ich stelle sie mir jetzt einfach positiv vor. Ich stelle mir vor, dass wir in 10 Jahren nicht mehr Kriege hatten, nicht die Klimakrise überhand genommen hat und nicht lauter unmanagbare Fluchtbewegungen losgetreten hat, wir nicht ein Wetter haben, das uns nur noch mehr Krankheiten beschert, um die wir uns nicht kümmern können. Ich müsste vielleicht anders formulieren, damit es sich nicht so negativ anhört, weil jetzt habe ich alles gesagt, was ich mir eben nicht vorstellen möchte. Glaubst du, ich habe mich jetzt die letzten Tage und heute damit ein bisschen auseinandergesetzt, ist das, was du damit auch meinst, ist das eine Richtung, wie man das machen kann, aushalten und positiv vorstellen, damit es vielleicht fake it till you make it mäßig, was du auch im Buch geschrieben hast, wirklich passiert?
Also du brauchst tatsächlich, das ist meine Überzeugung, du brauchst wirklich die Vorstellungskraft. Du musst dir vorstellen können, dass es gut, machbar, was auch immer es dein Ziel ist, dass es das ist, weil dann hast du ein Motiv, dann kannst du dich motivieren. Wenn du das nicht hast, und das sind wir halt auch, das ist wieder diese Form der Selbstbestimmung, zu sagen, es muss einen Grund geben, damit XY passiert. Und es, wenn ich mir vorstelle, dass das gut ausgeht oder dass es sinnvoll ist, dann habe ich eine Motivation, dort durchzugehen. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, welche konkreten Beispiele jetzt diese Krisen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, sind alle sehr schlimm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, sagt sich jetzt blöd an, aber wenn es sein könnte, dass Hausnummer Trump 2 als Resultat herauskommt, dass sowas nie wieder passiert, dann macht es ganz was anderes damit, dass wir das aushalten. Dann sind wir nicht im Panikmodus, sondern dann erleben wir jede Schlagzeile als ein Garant dafür mehr, dass wir irgendwann einmal zurückschauen und sagen, na, das passiert uns nicht noch einmal. Dass quasi jede Eskalationsstufe, die höher climbt, mehr oder weniger diese Schicht so dick macht, dass wir später sagen, das lassen wir nie wieder durchbröckeln, das passiert uns nicht wieder. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen esoterisch gedacht, aber ich muss es mir vorstellen können. Wenn ich mir vorstellen kann, dass irgendwann mal der Punkt ist, wo Trump nur mehr eine Randnotiz im Geschichtebuch ist, dann kann ich das aushalten.
Ich habe mir das im bisschen kleineren Rahmen noch zu Herzen genommen erstmal, weil im großen Rahmen habe ich es noch nicht einsortieren können. Das muss ich noch wirken lassen. Da war mein Thema eher, wir stellen uns jetzt mal vor, ich wäre in der Arbeit überfordert. Ich sage nicht, dass es so ist, aber sagen wir mal, es ist so, dass es einfach gerade viel zu viel ist und ich es gar nicht mehr irgendwie auf die Reihe bekomme, das da mitzunehmen. Schlussendlich kann ich nicht unbedingt was dagegen tun. Es ist nicht immer eine Lösung, irgendwie, genau wie in einer Beziehung. Die Lösung ist nicht immer gleich alles zu beenden und was Neues zu suchen. Manche Teile gehören halt dazu zum Verlauf. Auch in einer Beziehung gehört Stress dazu. Bei der Arbeit kann es passieren, dass es eine stressige Zeit gibt, gehört dazu. Ich glaube, man muss die Grenze ziehen aber in einer gewissen Situation, wenn es mir einfach nicht mehr gut tut
so
und wenn es keine Besserung mehr geben wird.
So ist es.
Aber man muss es halt auch wirklich mal bewerten, wo macht es vielleicht doch Sinn, eine Situation auszuhalten. Und wenn es in der Arbeit jetzt so ist, dass es mich überfordert, aber ich weiß, dass es einfach gerade gewissen Gründen so ist und ich mir vorstellen kann, aber hey, nächstes Jahr könnte sich das und das und das ändern und dann könnte die Welt auch so und so und so ausschauen, dann gibt mir das mehr Power, jetzt durchzuziehen. Einfach weil ein bisschen ein Ende der Situation auch in Sicht ist.
Das ist genau das, was du ansprichst. Es ist, du brauchst diese Perspektive. Mhm. Und die Perspektive hast du aber dann auch oft, wenn, ich bin zwar jetzt grundsätzlich keine Freundin im Sinne von, wir schauen zur Vergangenheit, weil dort war alles besser, sondern wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann schauen wir bitte dorthin, wo wir was lernen können. Und es ist ja so, wir haben ja schon so viel gelernt von den Dingen, die wir schon ausgehalten haben. Mhm. Die Beziehung war nie nur rosig. Mhm. Ja? Wir haben uns immer wieder gestritten, immer wieder zueinander gefunden und so weiter. Der Job war nie nur einfach. Mhm. Ja? Die Weltgeschichte war nie nur Frieden. Mhm. Nie. Mhm. Einfach nie. Mhm. Also das ist einfach, wenn man sich das mal in Perspektive setzt und sagt, es hat noch nie nur Frieden gegeben. Warum sollte das jetzt auf einmal anders sein? Nein, es ist jetzt einfach nur, jetzt ist es näher bei uns, diese Kriegssituation. Oder es ist ständig bei uns durch Social Media. Mhm. Vorher konnten wir das halt einfach irgendwie abschalten. Oder wenn du irgendwie in den 80er Jahren waren halt die Hungersnöte ständig am Abend im Fernsehen. Ja, aber das war ja irgendwo in Afrika oder irgendwo in Asien, ganz weit weg.
Ja.
Und jetzt ist es halt einfach näher und deshalb rückt es wirklich in unsere Wahrnehmung und es alarmiert uns täglich.
Yeah.
Und dieses tägliche Alarmieren ist halt ein unfassbarer Stress. Das heißt aber nicht, dass der Stress wirklich da ist. Wir nehmen es nur halt einfach unfassbar viel stressiger wahr.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, dass das dieses mal hinzuschauen und so auch anzuerkennen, vielleicht auch wieder mit dieser Trilogie, es gibt das gute Leben, es gibt das schlechte Leben und es gibt einfach, die meiste Zeit ist dazwischen.
Mhm.
Und sich da mal klar zu sagen, niemand ist auf die Welt gekommen, um immer glücklich zu sein.
Mhm.
Schau dir mal ein Tier an, ein Tier stellt sich diese Frage nicht. Mhm. Ja? Und wir sind halt auch nur Tiere und ich weiß nicht, wann wir geglaubt haben, in welchem Zeitalter durch die Aufklärung oder weiß nicht was, dass wir geglaubt haben, dass wir nur glücklich sein müssen.
Mhm.
Nein, wir müssen auch einfach manchmal nur zufrieden sein oder manchmal einfach nur sein.
Mhm.
Und das ist dieses Aushalten. Einfach einmal nur sein und es nicht bewerten und einfach jetzt sich nicht die Frage zu stellen, ob es gut oder böse oder gut oder schlecht ist oder sinnvoll oder was auch immer, sondern einfach nur unbewertet akzeptieren und dastehen lassen. Es ist einfach zum Beispiel, es hilft mir so wahnsinnig gut beim Schmerz, bei jeglichem Schmerz auch immer, dass du, wenn du mit dem Schmerz redest und ihm einfach sagst, okay, du bist jetzt einfach da, aber das Woas, dann nimmst du ihm die Kraft.
Mhm.
Es ist nur ein Beispiel.
Mhm.
Ja, Schmerz, ja, Synapsen, neurologische Reaktion, ah, okay, danke, ich weiß jetzt, da ist, mein Zahn hat ein Problem, danke für die Info.
Mhm.
Einfach sagst, Schmerz ist eine Info.
Mhm.
Das tut was mit dir automatisch. Und diese inneren Monologe zum Beispiel haben sich bei mir total verändert, seit ich mich mit dem Thema befasse.
Mhm.
Funktioniert nicht immer. Ja? Ich bin auch nur ein Mensch. Und ich falle auch oft ins Social Media Sofortismus, ja? Und setze meinen Kommentar ab. Aber nicht mehr so oft wie früher.
Mhm.
Oder eine Meinung über einen anderen Menschen. Ich kann oft einfach auch warten und sag mir dann selbst, nein, diese eine Situation mit dem Menschen lässt noch keine Wertung zu. Schauen wir einmal.
Mhm.
Ja, das sollte unser Österreicher ja eigentlich eh gut fallen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Mhm.
Aber das haben wir halt aus meiner Sicht ein bisschen verlernt.
Wir sind dabei, es immer mehr zu verlernen,
ja.
Auch aus meiner Sicht.
Ja.
Ich würde das auch so wahrnehmen. Und da hilft es. Ich finde das auch spannend, ist mir aufgefallen, bei dem ganzen Versuchen und in dieser Folge, wo ich dich auch darum gebeten habe, das Aushalten zu erklären, ist das Schöne eigentlich, dass Aushalten ein richtig guter Begriff ist.
Voll.
Der beste Begriff.
Voll.
Alle anderen Umschreibungen, die wir versucht haben, da zu treffen, sind, glaube ich, gut, um es zu verstehen und auch Beispiele aus dem Alltag mitzuholen. Aber Aushalten ist tatsächlich ein guter Begriff, der für alles steht.
Und was mir so gut gefällt in dem Wort, ich habe dann auch andere Sprachen mir angeschaut, Philologin deshalb auch erwähnt, mhm. Weil mich das wirklich interessiert. Semantik ist was mich wahnsinnig interessiert. Aber beim Halten ist es halt so, wenn man sich das vorstellt, mit den Händen etwas zu halten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dieses, mach mal die Augen zu und überleg dir mal, dir das Halten vorstellen mit den Händen. Das ist auf der einen Seite, kannst du dir vorstellen, etwas zu halten, um es in der Balance zu halten und quasi statisch zu halten. Und auf der anderen Seite kannst du einfach auch ein Kind bei der Hand halten, während ihr euch bewegt.
Mhm.
Und diese Vorstellung, dass Halten sowohl etwas Statisches als auch etwas Bewegliches sein kann, diese Ambiguität alleine nur durch das Wort, sollte aus meiner Sicht auch jedem die Möglichkeit mitgeben, dass Aushalten immer entweder oder sein kann oder sowohl als auch.
Ein mega schöner Gedanke. Pam, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne, Moi. Dankeschön.